Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiedosis, dem Praxis-Podcast der Netzwerkpartner. Für Wasserversorger verdichten sich ja gerade mehrere Entwicklungen gleichzeitig. Klimawandel, Wasserknappheit, Nutzungskonkurrenzen, Investitionsdruck und Resilienzfragen landen immer direkter im operativen Alltag von Wasserversorgern. Und mit der EU-Wasserresilienzstrategie und dem Wassereffizienz-zuerst-Prinzip sind seit dem letzten Jahr 2025 außerdem neue politische Leitplanken gesetzt, die Fragen von Wassereffizienz, Wiederverwendung und Versorgungssicherheit deutlich stärker nach vorne rücken. Es bedeutet also viele neue Aufgaben für Wasserversorger, denen sie sich widmen müssen. Und über die möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, Martin Paragniewicz. Er ist Leiter Geschäftsentwicklung bei der RWW in Mülheim an der Ruhr, ist vom Fach, ist nämlich studierter Diplom-Bauingenieur, war ganz lange in der Abfallbranche unterwegs, dann international und jetzt seit auch mittlerweile schon weit über 10 Jahren bei der RWW, ist also der perfekte Gesprächspartner für unser heutiges komplexes Thema und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Martin, herzlich willkommen.
Ja, hallo Hanna, vielen Dank für die Einladung.
Wie immer starten wir mit einer kleinen Einordnung nochmal zu dir. Ein bisschen was habe ich ja schon im Schnelldurchlauf verraten, aber wie würdest du denn deine Arbeit bei der RWW in einem Satz beschreiben?
Ja, es gibt so zwei Dinge. Ne? Erstmal ganz viel Alltagsgeschäft. Aktuell haben wir einen starken Fokus auf unsere Kunden und auf verschiedene IT-Projekte zu SAP und zur IT-Infrastruktur. Gleichzeitig geht es für mich natürlich aus der Rolle der Geschäftsentwicklung immer zu schauen, dass wir Veränderungen im Umfeld und in den Rahmenbedingungen frühzeitig mitbekommen, dass wir mit dem Team die Chancen nutzen, auch die Veränderungen dann mitzugestalten. Also idealerweise natürlich im Sinne der RWW und auch der ganzen Branche.
Und wenn du mal gerade nicht am Arbeiten bist, wo kannst du da am besten Kraft tanken?
Ich lebe mit meiner Frau auf einem kleinen Kotten am linken Niederrhein mit etwas Land, ein paar Tieren und diversem Gerät. Und wenn ich dann auf der Heimfahrt vielleicht noch dienstlich telefoniere, spätestens wenn ich dann die Auffahrt hochkomme, ist mein Kopf schon direkt in einer anderen Welt und dann ist die Entspannung da.
Sehr gut, das hört sich sehr idyllisch an. Ja, wir haben uns große Themen für das Gespräch heute vorgenommen. Ich würde ganz gerne zu Beginn einmal so ganz übergeordnet mit dir über die Treiber sprechen, die die Wasserversorgerbranche momentan umtreibt. Kannst du uns da einmal so mit reinnehmen, wie würdest du das einschätzen oder einordnen, unter welchen großen Überschriften können wir reinstarten?
Ja, ich glaube mal, die Wasserwirtschaft hat eigentlich sehr lange eine ruhige Zeit hinter sich gehabt, aber jetzt geht es eben halt deutlich auch intensiver in die Veränderung. Ich sage mal, die klassischen Treiber kennen die meisten von den Zuhörenden, also Assets und Demografie, Alter unserer Netze. Ich glaube, da hat RWW kein Alleinstellungsmerkmal. Personal und Demografie, Wissen, Nachwuchs, Experten zu bekommen, das sind Themen, die auch in anderen Runden diskutiert werden. Aber auch die Kunden, deren Erwartungshaltung an Sicherheit, Versorgungssicherheit, an Service, an Transparenz, es verändert sich, glaube ich, permanent. Für ein technisches Unternehmen wie RWW auch das Thema Technologie, Digitalisierung. Auch da gibt es ganz, ganz viel, was im Moment sich immer schneller verändert. Sensorik, Datenmanagement, digitale Zwillinge, das sind so die Themen, die wir diskutieren. Aber auch KI und was können wir weiter automatisieren. Auch ganz in den Basistechnologien der Verfahren, auch da gibt es eben halt jede Menge Veränderungen auch in Möglichkeiten der klassischen Aufbereitung, weil sich natürlich auch unser Rohwasser in seiner Qualität verändert hat. Weiterer Punkt ist das Thema Energie, immer optimieren, das Thema regenerative Energie, auch Abwärme aus Trinkwasser und verschiedene Punkte, das sind Themen, die die Wasserwirtschaft bewegt. Klassiker ist natürlich der Umweltschutz, Gewässerschutz, Grundwasserschutz und Spurenstoffe, PFAS hört man, glaube ich ganz, ganz intensiv jetzt in der Presse. Zwei Treiber noch, Klimawandel würde ich aufführen, mit Extremwettern, Starkregen und Hochwasser, aber auch im Gegenteil, das Thema Trockenwasser und eben halt die Wirkung auf Rohwasserdargebote. Und ein ganz großer Punkt ist natürlich auch das Thema regulativer Rahmen, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Das Thema Notfallversorgung ist sicher ein Thema, was kommt. Kritisdachgesetz NIS 2 und ganz wichtig, die da ganz dahinterliegenden Managementsysteme sind natürlich das, was für die Trinkwasserversorger im Moment eine ganz große Herausforderung sind.
Also ja, ich glaube, da sind ganz viele Begrifflichkeiten schon dabei, die viele kennen. Wir werden es heute versuchen, mal so praxisnah wie möglich auch zu machen, um die ein oder andere Erfahrung auch zu teilen oder aufzuschnappen heute bei dir, mit dir im Gespräch. Was würdest du denn sagen von so übergeordneten Initiativen, politischen Vorhaben der Wasserversorgungsbranche? Was sollten Versorger jetzt gerade unbedingt auf dem Radar haben, was vielleicht auch im ersten Blick gar nicht so offensichtlich ist.
Ja, zwei Beispiele. National, denke ich immer, wird uns sehr stark berühren, der Ausbau der Erneuerbaren und Wasserwirtschaft. Und international, so vieles, was aus Europa kommt, aus den unterschiedlichen Motiven heraus, was uns dann direkt oder indirekt betrifft, auch ganz unterschiedlichen Sektoren, wie zum Beispiel Chemie oder Landwirtschaft dazu nennen.
Dann brechen wir es mal noch direkt weiter runter auf den Alltag. Gibt es zwei, drei Entwicklungen, die du nennen kannst, die jetzt eigentlich gerade jeden Wasserversorger umtreiben?
Ja, ein kommendes Alltagsthema für mich wird sein, regenerative in Wasserschutzzonen. Wir reden da über PV, wir reden über Wind, wir reden über Geothermie oder CCS, Carbon Capture Storage, also wenn es denn am Ende mal soweit ist, dass wir CO2 dann auffangen, wo geht das dann hin und welche Wirkung hat das auf unsere Schutzzonen? Thema Geothermie auch, ne, muss man klar sagen, wenn dort Anlagen abgeteuft werden, die dann verschiedene Staustufen dann durchstechen, hat das natürlich auch was mit uns zu tun. Aktuelles strategisches und grundsätzliches Thema ist natürlich auch die Stärkung der Resilienz, auch hier so zwei Beispiele. Ja, erkennbar sind Veränderungen im Dargebot und in den Qualitäten. Das ist ein Wettbewerb um das Dargebot. Wenn man schaut, es wird wärmer, steigende Bedarfe der Landwirtschaft und zum Teil auch der Industrie, aber auch Anforderungen des Umweltschutzes haben Einfluss auf uns. Für uns ist wichtig natürlich die langfristige Sicherung der Vorrangstellung der Trinkwasserversorgung. Wenn wir das dann wahrnehmen wollen, braucht es vielleicht auch bauliche Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung der Resilienz oder vielleicht auch mal neues Denken. Aktuell wird die Trinkwasserversorgung primär lokal, also örtlich gedacht. Da kommen vielleicht zukünftig auch mal überregionale Gedanken ins Spiel. Als zweiten Auslöser, ne, sehe ich natürlich dann auch Sicherheits- und Schutzbedarfe und daraus resultierende veränderte Anforderungen, die wirklich wirken, zum Beispiel auf die Organisation oder auch die technische Anlagensicherheit und alles das hat verursacht natürlich Kosten und wird am Ende Preiswirkung haben. Perspektivisch hat uns, glaube ich, noch nicht so alle direkt erreicht, ist das Thema EU-Wasserresilienzstrategie und deren Umsetzung in nationales Recht. Welche konkreten Auswirkungen das jetzt für die Wasserwirtschaft haben wird, muss man noch mal abwarten. Aber die Entwicklung dort sollte, meine ich, jedes Wasserversorgungsunternehmen kurzfristig ins Monitoring aufnehmen. Denn auch wenn die Wirkung erst mittelfristig erkennbar sein wird, gilt auch hier, ne? Also Infrastruktur baut mal nicht mal so eben um. Das hat eine gewisse Dauer und kostet auch viel Geld. Aber auch veränderte Nachfrage, was kommen kann, hat natürlich auch wirklich Effekte auf unser Geschäftsmodell.
Ja, verstehe. Du hast gerade gesagt, die Übersetzung in deutsches Recht, das ist ja noch ein Weg, der da zu gehen ist. Der ein oder andere hat sich vielleicht schon mit der EU-Wasserresilienzstrategie auseinandergesetzt. Für die, die das noch nicht getan haben oder für die, die es getan haben und gerne einen Abgleich für den Moment machen würden, wie würdest du denn den Kern beschreiben? Also kannst du das nochmal so einmal zusammenfassen, was da eigentlich einmal festgehalten wurde?
Ja, die Wasserresilienzstrategie ist erstmal positiv, dass sich die Europäische Kommission damit auseinandersetzt und die Strategie zielt auf ganz viel für die Wasserwirtschaft eigentlich Positives ab. Den besseren Schutz der Wasserressourcen, eine verbesserte Wasserbewirtschaftung, auch Investitionen zur Wasserresilienz, die Stärkung wettbewerbsfähiger Technologien, die wir in Deutschland haben, die auch ein Produkt sein kann, aber auch eine flächendeckende, hohe, bezahlbare Versorgung. Das sind sicher Punkte, auf die die Kommission dann und die Resilienzstrategie dann abgezielt hat. Die Europäische Kommission versteht außerdem die Strategie als Beitrag zum Schutz zur Wiederherstellung des Wasserkreislaufes sowie zum Aufbau einer resilienten und Wasser- oder wettbewerbsfähigen Wasserwirtschaft in Europa. Sie sieht die Wasserresilienz, jetzt auch wenn man auf andere Kontinente guckt, wirklich als Booster für Wissensaufbau, für neue Technologien, für innovative Produkte und sogar als Wachstumsmotor für Europa. Also sieht da ganz viel Chancen, die durch die Regulatorik dann irgendwie auch in Europa dann entstehen. Also im Rahmen des Verfahrens, ne, kann ich aus meiner Gremienarbeit sagen, hat sich die deutsche Wasserwirtschaft mit ihren Interessen in den Strategieprozess eingebracht. Ja, man muss immer gucken, so eine europäische Strategie hat natürlich auch Einflüsse aus südlichen europäischen Ländern, ne, die schon ganz andere Probleme haben. Das ist auch auf unsere Region dann am Ende vielleicht erst perspektivisch zu übertragen, aber gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, man merkt, die Wasserwirtschaft ist ein europäisches Thema geworden. Manche haben bereits Herausforderungen, die wir noch gar nicht kennen. Ah, hier sollten wir wirklich veränderungsbereit sein und auch schnell lernen.
Also nochmal ein viel größerer Rahmen, vielleicht auch als das, wie deutsche Wasserversorger das Thema bisher gehandhabt haben. Es wird jetzt deutlich internationaler oder ist nochmal ein größerer Rahmen, in dem man sich jetzt bewegt. Ja, ich habe es eben auch kurz angekündigt, das Wassereffizienz-Zuerst-Prinzip ist auch eins, was in Zukunft greifen wird. Auch da würde ich auf jeden Fall gerne mit dir einmal einsteigen. Kannst du da das Prinzip und die Reihenfolge, die dahinter steckt, noch mal einmal zusammenfassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Das Wassereffizienzprinzip gibt eine klare Reihenfolge vor. Zuerst den Verbrauch senken. Eigentlich gut, aber hat schon Wirkung auf unser Geschäftsmodell. Das zweite ist dann Effizienz steigern, was total positiv ist, wenn das Wasser dann weg ist, ne? Also Landwirtschaft ist da sicher ein Punkt. Große Wasserkanonen, die viel Wasser verbrauchen gegen, sagen wir mal, eine Tröpfchenbewässerung und solche Technologien, wer durch die Landschaft fährt, sieht in Baumschulen beispielsweise, die schon an vielen Stellen verbreitet. Nächster Punkt ist Kreislaufansatz stärken, also das heißt nicht das Wasser in die Vorflut ableiten, sondern irgendwo der Grundwasserneubildung, Anreicherung wieder zur Verfügung stellen. Das ist die Frage, was passiert da mit unseren Kläranlagenabwässern? Gehen die wirklich in Flüsse und Vorflut oder werden die wieder versickert? Was das dann heißt, muss man mal abwarten. Und erst danach, ne, als dann vierte Eskalationsstufe, also wenn man den Verbrauch nicht mehr senken kann, wenn man die Effizienz des Verbrauchtens nicht mehr steigern kann, wenn man das Wasser nicht mehr im Kreislauf führen kann, erst dann sieht die Wasserresilienzstrategie vor, dass wir zusätzliche Angebote dann erschließen. Laut dem Aktionstracker der EU-Kommission sind dafür jetzt erstmal Pilotprojekte zur Wassereffizienz vorgesehen. Positiv, finde ich total super. Wichtig ist auch die Entwicklung von Wassermangelindikatoren. Das wird natürlich richtig spannend. Wann haben wir eine Mangellage? Was haben wir dann als Wasserversorger zu tun? Denk immer so ein bisschen an die Gasdiskussion. Ne? Lastabwurf ist mal so ein Stichwort. Erhält uns sowas vielleicht auch dann nochmal. Die Überprüfung der Wasserwiederverwendungsverordnung. Auch das ist nochmal spannend. Wie wird Wasser dann versickert? Wie wird es dem Grundwasserkörper wieder zugeführt? Wie wird die Einleitung in die Vorflut dann möglicherweise auch vermieden? Oder wie wird das dann umgesetzt? Aber auch sieht die Kommission vor, Effizienzziele vorzugeben. Die Kommission nennt ein Ziel von mindestens 10% höherer Wassereffizienz bis 2030. Das Ziel ist noch nicht rechtlich bindend und auch das Messverfahren muss noch mal abgestimmt werden, wie läuft das. Aber wenn es denn so umgesetzt wird, ja, 10% weniger Umsatz, boah, das wird schon in unserem Geschäftsmodell dann eben halt auch zu spüren sein.
Über die Brücke würde ich auf jeden Fall gerne mit dir gehen, nämlich was das für euch auch als RWW, als Wasserversorger im Generellen bedeutet. Du hast es gerade schon gesagt, weniger Verbrauch bedeutet natürlich dann auch weniger Einnahmen. Wie schätzt du die anderen Punkte oder auch diesen nochmal ein, was das Wassereffizienz-Zuerst-Prinzip für euch in der Praxis dann auch wirklich bedeutet und was habt ihr daraus für euch abgeleitet?
Ja, erstmal ist es noch kein nationales Recht. Wir müssen die Umsetzung in nationales Recht über unsere Mitarbeit in den Verbänden und ihren Gremien gut begleiten. Das muss uns als Team gelingen. Das kann nicht einer alleine dann machen. Dafür wird es auf viel zu vielen Ebenen diskutiert. Wir müssen rechtzeitig absehbare Veränderungen erkennen, zum Beispiel mit Wirkung auf das Angebot oder die Nachfrage und dann daraus die Handlungsnotwendigkeit ableiten. Längerfristig denken, unsere Maßnahmen, unsere Annahmen, die wir getroffen haben, immer wieder überprüfen, Maßnahmen adjustieren, denn ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Infrastruktur und Modelle baut man auch in der Wasserversorgung nicht mal so eben um.
Ja, das kennen die Kollegen aus den anderen Commodities auf jeden Fall auch, das Thema Infrastruktur und dessen zukunftsfähiger Umbau, da fühlt der ein oder andere sich vielleicht gerade gehört. Das trifft die Wasserbranche jetzt genauso. Gut, dann haben wir jetzt das Thema EU-Wasserresilienzstrategie schon mal so ein bisschen abgesteckt und was das für Wasserversorger und auch für euch als RWW bedeutet. Ich denke, das gilt es auf jeden Fall weiter zu beobachten, wie sich das dann in der Praxis dann tatsächlich zeigt. Du hast als weiteres übergeordnetes Thema ja auch das Thema oder die Themen Resilienz und kritische Infrastruktur angesprochen. Ist, glaube ich, grundsätzlich auch gerade in diesem Jahr ein Thema, was die Branche auch nochmal übergeordnet, die ganze Energiebranche sehr umtreibt. Wie würdest du das denn für dich im Bereich Wasser definieren? Also was ist für dich Resilienz als Wasser oder in der Wasserversorgung?
Ja, Versorgungssicherheit herstellen. Wir haben ein hohes Leistungsversprechen, ne? 24/7 in zugesagter Menge, in zugesagter Qualität. Ne? Das ist sicher das, was über allem steht. Der zweite Punkt, der ist natürlich Transparenz schaffen, schneller Zustandsveränderungen erkennen und bestenfalls vorausschauend agieren, mehr Sensorik aufbauen über alle Stufen der Anlagen und Netzsteuerung, Digitalisierung, die neue Rolle der KI nutzen. Also das sind sicher die Dinge, die für uns im Rahmen der Resilienz dann wichtig sind. Vielleicht an der Stelle nochmal ein kurzer Exkurs in eins meiner Herzensthemen. Ne? Eine resiliente Wasserwirtschaft braucht dringend, ne, wenn wir bei Daten sind, mehr Transparenz über alle abgegebenen Wasserrechte und die tatsächlichen Namen auch der Landwirtschaft. Das ist so ein Thema, wo ich mich immer sehr stark engagiere in meiner Gremienarbeit. Den dritten Punkt, den ich mal anführen würde, ist natürlich auch die Sicherheit erhöhen, ne, auf ganz vielen Feldern. Also Cyber Security, physische Sicherheit der Anlagen, Schulung des Personals, natürlich auch Redundanzen implementieren, ne, Verständnis über Kunden mit besonderen Anforderungen wie Krankenhäuser oder so kommen, wo muss die Versorgungssicherheit auf jeden Fall hergestellt werden, auch Kommunikation üben und auch Wiederanlaufstrategien, ne, hinterlegen, also wenn dann mal was passiert ist, ne, wie kriegen wir das dann wieder ans Laufen. Für mich so ein erkennbarer Trend, ja, wir müssen das natürlich auch in unseren Versorgungskonzepten noch überregional betrachten, müssen sicher auch zunehmend überprüfen, wie wir uns gegenseitig besichern oder auch um Fremdbezug ergänzen. Resilienz wird man wahrscheinlich nicht in der Wasserwirtschaft nur auf einer Insel erreichen können. Ich hatte es vorhin schon mal, ne? Resilienz macht ganz vieles besser, hilft uns immer mehr, unser Leistungsversprechen und unsere Kundenerwartung zu erfüllen. Wird natürlich aber auch am Ende etwas kosten, darauf muss man immer hinweisen oder weise ich gerne hin.
Ich würde noch mal gerne einmal kurz zurückspringen, weil du dein Herzensprojekt erwähnt hast. Wie kann man das denn momentan verstehen? Also wenn du sagst, es braucht mehr Transparenz für Wasserrechte und Entnahmen, also ist es momentan so, dass es einfach keinen zentralisierten Ort gibt, wo man diese Daten erhält? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist da der Teilungswille von Informationen nicht so da? Woran hapert das momentan noch?
Du bringst es auf den Punkt. Ne? Also Wasserrechte existieren auch bei uns teilweise aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Also das sind ewig lange her. Und nicht nur die Wasserwirtschaft hat Wasserrechte, auch die Landwirtschaft und die Industrie. Auch da hat es einen Strukturwandel gegeben. Die Unterlagen sind alle irre alt. Ich glaube, es gibt kein sauberes Kataster. Das lernt man auch bei der Erarbeitung der Wasserversorgungskonzepte. Auch den Behörden sind nicht alle Wasserrechte dann bekannt. Und auch die Landwirtschaft erfasst auch nicht alle Mengen. Also da braucht es viel mehr Transparenz und viel mehr Daten, um eben halt auch zu schauen, wie verändert sich unser Dargebot, um eben halt auch ein bisschen, ich will nicht sagen agil, das ist der falsche Begriff an dieser Stelle vielleicht, aber auch so ein bisschen situativ und dargebotsorientiert dann auch mit den Rechten zukünftig umgehen zu können. Man will ja keinem etwas verweigern, was denn da wäre. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer schauen, dass mindestens für die Trinkwasserversorgung immer genug Dargebot da sein wird, ne, verfügbar sein wird.
Also in diesem Feld mehr Transparenz. Wo das Stichwort Transparenz ein bisschen kritischer gesehen wird, ist vielleicht in dem Spannungsfeld Transparenz versus sensible Informationen. Auch da, glaube ich, gibt es momentan ein besonderes Augenmerk in der Branche im Allgemeinen. Also wie viele Informationen sollten eigentlich in irgendeiner Form öffentlich einsehbar sein oder intern bzw. extern einsehbar sein, weil das auch vielleicht zu einer gewissen Verwundbarkeit oder Angriffsfläche führen kann, wenn Dritte, die nichts Gutes im Sinn haben, sich diese Informationen dann eben auch zunutze machen können. Wie handhabt ihr das bei der RWW und wie schaust du da drauf?
Man muss leider sagen, wir leben nicht mehr in derselben Welt wie vor wenigen Jahren. Ne? Also die Bedrohungssituation ist sicher eine andere und auch die Welt ist nicht mehr so friedlich, wie sie in Europa vor einiger Zeit noch war. Wir als RWW und die Wasserversorger arbeiten natürlich mit jeder Menge anderen Netzbetreibern in einem Straßenraum. Und wenn wir in einem Straßenraum arbeiten, müssen wir natürlich auch Daten miteinander austauschen. Zweiter Punkt ist Planungs- und Antragsprozesse müssen natürlich auch beschleunigt und vereinfacht werden. Auch das verursacht bei uns ja auch signifikante Prozesskosten. Ne? Also das Stichwort Bürokratieabbau im erweiterten Sinne ist dann natürlich ein Thema. Also wie kriegt man da die Balance rein, Anfragen dann Informationen bereitzustellen, aber sie dann wirklich nur an Menschen rauszugeben, die ein ordentliches Interesse haben, ein nachgewiesenes Interesse haben. Aber auch genau diese Informationen können natürlich auch sicherheitsrelevant sein. Also wichtig dabei, ne? Wir werden Transparenzpflichten und Notwendigkeiten aber auch Sicherheitsinteressen und Datenschutz sauber zueinander abgrenzen, das ist sicher die Herausforderung, die wir haben. Ne? Also es braucht nochmal einen genaueren Blick darauf, ne? Welche Informationen müssen wirklich öffentlich sein, welche müssen behördlich oder auch intern verarbeitet werden.
Da gilt es auf jeden Fall nochmal das Augenmerk drauf zu richten. Und wenn wir so einen Haltepunkt machen wollen bei dem Thema Resilienz, also da könnten wir wahrscheinlich auch eine komplette Podcast-Aufnahme nur zu diesem Thema machen, wenn wir jetzt auch noch mal auf das Dachgesetz oder NIS 2 oder Ähnliches schauen. Das ist ja momentan auch Überschriften oder Gesetzes- oder politische Leitplanken, die momentan sehr viele ja auch umtreiben. Wie würdest du das denn so nochmal zusammenfassen? Was ist eigentlich für so einen belastbaren Resilienzansatz braucht aus deiner Sicht als eines Wasserversorgers?
Also ich würde das Thema belastbare Resilienz oder BCM-Ansatz nochmal anders anfliegen. Also man darf Resilienz nicht nur strategisch, sondern muss es eben halt auch ganz operativ und ereignisorientiert durchdenken und sicherstellen. Also BCM, Business Continuity Management, ist eben halt ein Grundgedanke, der hier eine gesamte Klammer bildet über verschiedene Bereiche, ne, der Allgemeinsicherheit, ne, zum Beispiel Cybersecurity, physische Sicherheit, Arbeitssicherheit, Reisesicherheit und was es da alles noch gibt. Es gilt eben halt, die Versorgungssicherheit über alle Eskalationsstufen zu organisieren, ne, vorbereitet zu sein, vom kleinen Sicherheitsvorfall über größere Betriebsstörungen bis hin in eine Krise. Dafür muss man sich eben halt immer ganz klar Gedanken machen und darüber im Klaren sein, welche Risiken und Bedrohungen haben wir eigentlich? Ne? Wo müssen wir genauer hinschauen? Wo haben wir kritische Anlagen? Wo haben wir kritische betriebliche Prozesse? Ne? Ich sagte es vorhin schon mal, ne? Wo haben wir Kunden mit besonderen Anforderungen, die unbedingt versorgt werden müssen? Wenn da mal irgendwas passiert ist, sind wir gut vorbereitet, dass wir die Anlagen auch möglichst schnell wieder hochgefahren kriegen? Wie kriegen wir die Kommunikation dann auch hin, wenn wir irgendwie mal einen Schwarzfall haben oder wenn die Kommunikation mal nicht so funktioniert, wie es üblicherweise ist? Also wie kriegen wir eine ausfallsichere Meldung und Krisenkommunikation hin? Wie arbeiten wir aber auch mit den Behörden und anderen Versorgern zusammen? Und das muss man alles auch so ein Stückchen weit üben. Ja, ich glaube, da unterschiedlichste Grundlagen sind in Normen und Regelwerken gelegt. Ne? Im E.ON-Konzern, wo das nochmal übersetzt und einheitlich operationalisiert in so Function Policies. Da sind wir bei RWW mit viel Aufwand dran, das soweit zu organisieren, dass wir eben halt unserem Leistungsversprechen auch in schwierigen Situationen dann auch nachkommen können.
Würdest du sagen, dass ihr da in den letzten Jahren euch auch einfach noch mal mehr mit beschäftigt habt? Also wir kennen das aus dem Kreise der Netzwerkpartner, dass das Thema eben jetzt doch zunehmend in den Fokus gerückt ist, weil klar, jeder hat irgendwie ein Krisenhandbuch in der Schublade liegen und hat auch so grob irgendwie mal die Abläufe definiert. Jetzt kommen die Einschläge grundsätzlich immer etwas näher. Also es gibt immer mehr Versorger, die betroffen sind von Cyberangriffen oder auch teilweise natürlich auch physischen Angriffen, wo das Thema dann einmal ganz real geworden ist und natürlich nur der Realfall ja dann auch zeigt, wie krisensicher man wirklich aufgestellt ist und ob die Abläufe funktionieren, ob die Verantwortlichkeiten klar sind. Habt ihr dann in den vergangenen Jahren dann auch nochmal einen Fokus drauf gesetzt, was das Thema Übung, Verprobung, Anpassung und Ähnliches angeht?
Ja, ein Riesenfokus drauf. Da haben wir eine ganze Abteilung dafür gegründet, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wir versorgen ja irgendwie 1,2 Millionen Menschen mit Trinkwasser, sage ich immer. Und da müssen wir wissen, was wir tun. Da müssen wir das sauber dokumentiert haben. Müssen aber auch genau wissen, was tun wir, wenn mal was Unerwartetes uns ereilt. Und was immer passieren kann. Also da sind wir im BCM, in der Cybersecurity, in der physischen Sicherheit und das Ganze auch geklammert in eine IMS, also einem integrierten Managementsystem. Geklammert, da sind wir wirklich mit viel Aufwand und viel Kompetenz unterwegs, um auch das irgendwie überhaupt handeln zu können. Denn ich sag mal, diese Managementsysteme haben ja ein Merkmal, also viele Unterlagen sind ja immer gleich. Diese Normen sind ja sehr, sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Man braucht immer eine Organisation, man braucht immer einen Ablauf, man braucht immer verschiedenes Definitorisches. Und um da auch konsistent zu bleiben, muss man das sicher sehr strukturiert rangehen und das auch wirklich sauber ineinander greifen und also clustern und ineinander greifen lassen. Also haben wir richtig viel Aufwand und auch viel Geld reingesteckt, dort besser zu werden. Und da ist man nie fertig. Ne? Das ist ja Das ist auch immer klar.
Das stimmt. Und das ist auch etwas, glaube ich, was ja auch kontinuierlich auch verprobt werden muss. Einfach, dass man sich, dass man so ein bisschen auch im Tritt bleibt in den Themen, weil die natürlich auch immer so lange abstrakt sind, bis eine Krisensituation auch eintritt. Im besten Falle tut sie das ja gar nicht. Aber ansonsten bleibt es natürlich auch ein Stück weit ein abstraktes Thema, so im Ablauf eines jeden Mitarbeiters oder Arbeitsalltag eines jeden Mitarbeiters. Ne?
Aber vielleicht nochmal dazu, auch da haben wir einen externen Berater engagiert, der mit uns Krisenübungen macht, der unsere Organisation überprüft. Da sind wir wirklich mit viel Aufwand hart am Ball, ne? Dass wir da Versorgungssicherheit auch, soweit es irgendwie geht, auch bestmöglich garantieren können. Ne? Also da bei uns ein Top-Thema. 1,2 Millionen Menschen, sage ich immer. Ne? Das darf keine Glückssache sein.
Ja,
ne?
Das geht.
Verlässt man sich drauf.
Das stimmt, das stimmt. Also in jedem Fall eine große Verantwortung. Dann lass uns noch mal einen Schwenk rüber machen zu einem vielleicht bisschen, ich will nicht sagen seichteren Thema, weil es auch ein verantwortungsvolles Thema ist, aber vielleicht eins, wo es auch noch mal um ein Zukunftsthema, nicht nur um ein Absicherungsthema, sondern auch um ein Zukunftsthema geht, nämlich das ganze Thema regenerative Energien. Du hast es auch eben als ein Thema benannt. Das in Verbindung mit dem Thema Wasserschutzzone, da kann es dann schon wieder so ein bisschen knifflig werden. Da möchte man ja gerne beides unter einen Hut bringen, nämlich den Wasserschutz, aber auch das Thema Erneuerbare und den Ausbau auch nicht behindern, sondern im Gegenteil ja auch unterstützen und da eben auch Wegbereiter und Begleiter sein. Warum oder wo kann es da haken? Nimm uns da mal mit rein. Wie sieht es in der Praxis aus? Wo wird es da schwierig?
Ja, man muss einfach sagen, Deutschland ist ein eng besiedeltes Land. Ne? Geeignete Flächen für Vorhaben der Energiewende in Deutschland werden einfach knapper. Es kursieren so ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber wir können mal davon ausgehen, dass rund 20% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland in einer oder anderen Art Wasserschutzzonen sind, wo wir als Wasserwirtschaft ganz essentielle Interessen haben. Und da sind wir natürlich auch zum Beispiel im BDEW in der Diskussion über Möglichkeiten und Standards. Ne? Was müssen wir jetzt im Rahmen der Energiewende dann eben halt machen können? Aber auf der anderen Seite, was müssen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht natürlich auch, müssen wir danach schützen? Also da gibt es ganz klar Nutzungskonkurrenzen zwischen Energiewende und Gewässerschutz. Ich sag mal, so zwei Punkte. Ne? PV in der Schutzzone 1 sollte ausgeschlossen sein. Ne? Auch Talsperren sind Schutzzone 1. Ne? Mal eine Frage an die Zuhörer. Ne? Wie denkt ihr über PV nach und zum Beispiel an und auf Staumauern, ne? Oder über Floating-PV? Also hier haben wir eine Diskussion auch innerhalb der Wasserwirtschaft. Das ist natürlich richtig spannend. Ne? Wie ist die Bedrohungslage? Was sollte man tun und was sollte man nicht tun? Was sollte in einem Regelwerk definiert sein oder was sollte man noch offen lassen? Das zweite Beispiel, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, war Geothermie. Wo müssen wir sagen, mal das Abteufeln von Geothermieanlagen in Schutzzonen stellt doch ein Risiko dar, A, der Verunreinigung, aber auch B, hydrologisch, ne? Also wir durchstoßen da Deckschichten und am Ende auch Trennschichten, wo einzelne Grundwasserstockwerke dann miteinander verbunden werden können. Das wird in der Regel ordentlich gemacht, aber wenn eben mal der erste Grundwasserstockwerk dann ein Schweizer Käse wird, dann haben wir da am Ende wirklich ein Problem, dass Wasser der Schwerkraft folgend eben halt dann doch nicht mehr so oberflächennah ist, mit Wirkung auch auf die Umwelt und auf die Trinkwasserversorgung, weil dann auch Einträge plötzlich sich ganz andere Wege suchen. Also schon ein Thema, wo man ganzheitlich drauf gucken muss.
Der BDEW hat da im vergangenen Jahr ja auch nochmal einen Leitfaden zu veröffentlicht, den hast du wahrscheinlich gelesen, du kannst ihn auswendig vortragen. Gab es da nochmal so einzelne Punkte, die euch irgendwie auch in der Praxis unterstützen? Oder ihr habt möglicherweise da ja auch ein Stück weit auch mitgearbeitet oder seid dort ja auch im Austausch. Gab es da irgendwie nochmal Dinge, die in der Praxis eine Orientierung schaffen können auch?
Ja, das war ja ganz wichtig. Ne? Ich habe da auch an dem Leitfaden selber mitgearbeitet. Ist natürlich auch wichtig für die Behörden, die es dann am Ende genehmigen müssen. Ne? Welche sind eigentlich die wichtigsten Standards? Was muss man eigentlich einhalten, damit es möglich wird? Das geht ja immer, die Wasserwirtschaft will ja nicht die Energiewende verhindern, sondern wollen es ja möglich machen, aber müssen eben halt die Interessen vernünftig balancieren. Da geht es um hydrologische Baubegleitung, da gibt es um Materialien oder Gefahrstoffe bei Tiefengründungen, da geht es um die Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen, besondere Anforderungen, Bauteile, Betriebsstoffe, PFAS-freie Beschichtung, Brandschutzkonzepte, Alarmpläne, Verzicht auf Pestizide oder Düngemittel eben halt im Anlagenbetrieb. Vieles ist schon in den Schutzgebietsverordnungen dann geregelt, aber das ist alles zu synchronisieren und konkret hier sachgerecht und eben halt auch passend auszuprägen. Also da ist man schon sehr stark an der Praxis. Aber wichtig ist, dass man da irgendwie einen Leitfaden hat, der eigentlich möglichst national dann gelten kann und da auch, dass sich am Ende auch so ein bester technischer Standard dann eben etabliert, der alle Interessen entsprechend auch planbar machen lässt. Denn nichts ist so schwierig, als wenn man keine Planungssicherheit hat.
Ja, nachvollziehbar. Wie würdest du das Thema PV und Wasserschutz denn nochmal so ganz allgemein zusammenfassen? Also wie kann es gelingen, dass diese zwei Themen nebeneinander friedlich koexistieren können?
Ja, man muss miteinander reden. Ne? Also als Wasserwirtschaft hätte ich mir natürlich gewünscht, eine rechtliche Privilegierung der Wirtschaft für Vorhaben der Energiewende in Wasserschutzzonen ist leider nicht durchsetzbar. Also wir müssen uns am Ende damit auseinandersetzen, dass auch dritte Anlagen in Wasserschutzzonen bauen und betreiben. Von daher gilt es, passende Standards zu etablieren, wie ich sie gerade auch beschrieben habe, um die Energiewende auch zu ermöglichen. Ne? Ja, wichtig ist natürlich auch, wir haben einen Dialog gestartet, auch im BDW zwischen Energie und der Wasserwirtschaft. Wir arbeiten da gerade an den technischen Standards. Wir haben nicht nur für PV, sondern auch für Wind und Geothermie. Arbeiten wir gerade Standards. Spannend ist gerade noch das Thema CCS. Also wenn wir dann CO2 irgendwie verpressen, können wir dafür alte Gaslagerstätten nutzen. Sucht man gerade noch ein gemeinsames Verständnis, um es mal so zu formulieren. Aber vereinbarte Leitfäden helfen aber irgendwie den fachlich akzeptierten Standards der Technik zu etablieren und auch für alle Seiten Planungssituationen, Planungssicherheit zu schaffen. Das ist das, worum es am Ende auch wirklich geht, für alle Seiten.
Also miteinander sprechen und Standards entwickeln kann so ein Weg nach vorne auf jeden Fall sein. Ja, wir haben jetzt so die ganz großen Themen einmal versucht, ein bisschen abzustecken. Mir hat es auf jeden Fall gezeigt, wie vielschichtig momentan die Themen sind, auch für die Wasser, für die Sparte Wasser. Also wir reden ja oft hier auch im Podcast über die anderen Commodities. Für das Thema Wasser sind die Herausforderungen und auch die Lösungen aber nicht weniger vielschichtig. So zum Abschluss hin, welche drei Learnings, Erkenntnisse, Botschaften möchtest du unserer Zuhörerschaft denn gerne nochmal mit auf den Weg geben?
Ich glaube, der Klimawandel und der Wettbewerb um ein immer knapper werdendes Dargebot Wasser hat Deutschland längst erreicht. Da gilt es jetzt wirklich, das Asset Management weiterzuentwickeln und zu schauen, wie gehen wir mit den veränderten Dargebot in allen Beschaffungen um. Also Asset Management aufbauen ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, das Thema Sicherheit muss in ganz vielen Dimensionen neu gedacht und neu organisiert werden. Da ist, glaube ich, überall noch ganz viel zu tun. Und was mir wirklich wichtig ist, wir müssen viel mehr und wir müssen viel zielgerichteter kommunizieren, um unseren Kunden und Stakeholdern die Herausforderung und unsere Leistungen besser zu erklären. Denn am Ende hat jede Leistung immer einen Preis. Aber hier gilt für mich immer nicht den Preis, sondern insbesondere den Wert des Wassers, der Qualität und der Versorgungssicherheit zu vermitteln. Also ich glaube, in der Kommunikation ist noch ein ganz großer, ganz wichtiger Hebel. Da kann ich immer überall nur verwerben. Arbeitet an einer guten Kommunikation als Wasserversorger.
Dankeschön, Martin. Da können wir auch noch direkt den kleinen Werbehinweis mit einmal zu deinem Kollegen Sigrid Gendris, mit dem ich auch vor nicht ganz so langer Zeit ein Gespräch geführt hatte, wo wir uns eben auch genau mit diesem Thema Kommunikation des Werts von Wasser auch unter anderem beschäftigt haben. Also da sehr gerne nochmal reinhören. Ich danke dir für die Einblicke heute, dass du mit mir die großen Themen einmal so ein bisschen runtergeklopft hast auf das, was es eigentlich in der Praxis von Wasserversorgungsunternehmen bedeutet und auch was das für euch als RWW bedeutet. Vielen Dank für die Einblicke. Ich habe eine Menge mitgenommen und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch. Vielen Dank, Martin, für das Gespräch.
Ja, danke, Hanna. Auch an dich. War spannend, hat Spaß gemacht. Wenn jemanden das irgendwie so ein Thema vertiefend interessiert, über den Netzwerkpartner oder auch direkt, kann man mich sicher erreichen und sich zur einen oder anderen Fragestellung auch gerne nochmal austauschen.
Ja, unbedingt, genau. Vernetzungsmöglichkeiten findet ihr bei uns auf der Website, über LinkedIn oder auch über die Kommentarspalte in der App eurer Wahl, über die ihr den Podcast vielleicht heute gehört habt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut.